HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Mein Freund der Baum hilft Aufforsten dem Klima.
Bäume aufforsten auf einer Fläche so groß wie die Vereinigten Staaten oder China oder Südamerika. Kann das eine Lösung sein, um den Klimawandel zu stoppen? Züricher Forscher haben diese These letzte Woche aufgestellt. Mit massiver Aufforstung sei der Klimawandel noch entscheidend zu bremsen. Das ist die These der Schweizer Wissenschaftler. Bernhard Osterburg beschäftigt sich seit Jahren mit dem Klimawandel in einer bundeseigenen Forschungsstelle in Braunschweig beim Thünen-Institut. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was er von der Idee der Schweizer Forscher hält.
Wenn wir im Klimaschutz auf dieses 1,5-Grad-Ziel hinarbeiten wollen, das einzuhalten, müssen alle Optionen parallel genutzt werden. Es ist also nicht eine Entlastung, dass man an anderer Stelle weniger tun sollte.
Also da sprechen Sie von Verkehr, von der Industrie, von allem, klar.
Ja, von der Verbrennung fossiler Energie,
genau, kann nur ein Teil sein.
Im Allgemeinen, okay. Aber auch von anderen Quellen in der Landwirtschaft, also Lachgas und Methan aus der Landwirtschaft, wo man auch eben genau gucken muss, was man tun kann und ob man auch Prozesse beschleunigen kann, wie eben so etwas wie die Energiewende.
Die Fläche, die aufgeforstet werden müsste, ist ja riesig, das haben die Schweizer Forscher gesagt. Ist das denn überhaupt realistisch, das in einem ja angemessenen Zeitraum zu schaffen?
Wenn man sagt, das ist eine gute Chance, jetzt kurzfristig Klimaschutz zu organisieren, denn die Bäume, die man anpflanzt, fangen relativ schnell an, dann Kohlenstoff zu binden und aufzubauen. Der Mechanismus ist, dass diese wachsenden Bäume Kohlenstoff aufnehmen in Stamm und Wurzeln und so weiter, also auch in den Holzzuwachs, und sich dort ein Kohlenstoffvorrat aufbaut. Und dieser Kohlenstoffaufbau, dem entsteht ein entsprechender Entzug an Kohlendioxid aus der Atmosphäre gegenüber. Nur ganz kurz zu Verständnis, ein Wald ist nicht ein ewig anwachsender Kohlenstoffspeicher, sondern nur ein Kohlenstoffspeicher, der ein bestimmtes Niveau erreichen kann. Und dieses Niveau ist auf vielen Flächen natürlich noch nicht ausgeschöpft, wie viel Kohlenstoff so eine Landschaft dann bei bestimmten Nutzungen speichern kann.
Kommen wir nochmal zurück zu der Idee der Schweizer Kollegen. Die haben ja in ihrem Vorschlag gesagt, es müssten riesige Flächen weltweit aufgeforstet werden. Da wird Sibirien genannt, da wird China genannt. Ist das nicht vor allem auch eine politische Frage, ob diese Idee überhaupt realistisch ist?
In der Tat sind Länder wie China dabei, degradierte Flächen in ganz großem Stil aufzuforsten. Also Entwaldung, die passiert ist auf Standorten, die aber nicht gut geeignet sind für landwirtschaftliche oder andere Nutzungen, wieder in Wald zu überführen. Das heißt, dass wir im Moment tatsächlich viele Potenzialflächen haben für Wald, wo Wald auch eine gute und nachhaltige Nutzung ist, die auch andere Flächen schützen kann, auch Menschen in den Landschaften schützen kann, die dort leben, weil es dann nicht zu so vielen Erdrutschen kommt oder Überschwemmungen, wenn eben mehr Wald in einer Landschaft sich befindet. Und da kann es durchaus vorangehen. Aber man muss natürlich schon mit den Flächennutzern und den Menschen, die vor Ort leben und auch Eigentum haben und so weiter, das zusammen organisieren.
Herr Osterburg, Deutschland spielt in dem Vorschlag der Schweizer Forscher überhaupt keine Rolle. Gibt es hier denn Flächen, die man zur Aufforstung freigeben könnte?
Ja, schon jetzt ist es ja so, dass wir einen gewissen Waldzuwachs haben pro Jahr. Der setzt sich zusammen aus geförderter Aufforstung. Der größere Teil kommt aber, zumindest in den letzten Jahrzehnten war das so, durch eine langsame sogenannte Sukzession. Das heißt, der Wald erobert sich die Flächen zurück. Dadurch ist Deutschland erstmal ein Land, was von etwa 30% Waldfläche ausgehend noch leichte Zunahmen verzeichnet. Wir hätten theoretisch natürlich noch deutlich mehr Reserven für Aufforstung in Deutschland, aber auch der ganzen Europäischen Union. Die Reservefläche ist aber landwirtschaftlich genutzt. Und da ist die Frage, wie sich die Agrarpolitik weiterentwickelt, ob Flächeneigentümer und Bewirtschafter Geld bekommen fürs reine Offenhalten von Fläche.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Mein Freund der Baum hilft Aufforsten dem Klima.
Der Klimawandel beschäftigt nicht nur Menschen, sondern auch Forscher auf der ganzen Welt. Die Eidgenössische Technische Universität in Zürich etwa hat jetzt die These aufgestellt, dass die weltweite Aufforstung in großem Stil die globale Erwärmung stoppen kann. Schauen wir mal nach Indonesien, da ist das größte muslimische Land der Erde zu finden, hat inzwischen über 260 Millionen Einwohner und das Land hat den artenreichsten Regenwald der Welt. Das Holz, das dort eingeschlagen wird, wird zum allergrößten Teil illegal aus dem Regenwald geholt. Lutz Hofheinz arbeitet für die Eschborner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit derzeit in Indonesien. Da geht es darum, dass weniger CO2 ausgestoßen wird und sich dann gleichzeitig aber die Lebensbedingungen der Menschen besser entwickeln können. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Hofheinz, was für ein Projekt ist das ganz genau? Was machen Sie da in Indonesien?
Ja, wir arbeiten im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und beraten die indonesische Regierung im weitesten Sinne beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung der Forstverwaltung.
Das heißt, Sie sagen denen, pflanzt Bäume.
Also einfach ist es nicht, das wissen die auch selber, aber wir unterstützen den Verwaltungsaufbau zum Beispiel und wir arbeiten auch unmittelbar mit den Forstämtern auf der unteren Ebene zusammen.
Jetzt haben Schweizer Forscher aber gesagt, Bäume pflanzen hilft ja, um die globale Erwärmung zu stoppen. Das geht jetzt nicht mit ein paar Bäumen, da müssen schon größere Mengen her. Kann das also aus Ihrer Sicht funktionieren, beispielsweise auch in Indonesien, wo Sie gerade sind?
In unserem Falle ist die Bemühung um Aufforstung nur ein kleiner Beitrag in unserem Vorhaben. Dazu gehört auch, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben, weitere Rodungen des Waldes zu verhindern und eine gute Beaufsichtigung des Waldes sicherzustellen.
Wo liegen denn da genau die praktischen Schwierigkeiten? Verstehen die Menschen das, was sie von ihnen wollen?
Ja, die Menschen verstehen das sehr gut. Die Menschen verfügen hier über einen recht guten Ausbildungsstand. Die Schwierigkeiten liegen, wie Sie sich bei einem Land der Größe Indonesiens vorstellen können, häufig an den großen Entfernungen und an der Inselsituation. Das ist nicht immer so ganz einfach.
Sie sagen, Sie beraten auch die Regierung. Das heißt, Menschen, die in Verantwortung stehen, die laut Ihrer Aussage auch verstehen, warum es wichtig ist, was gegen den Klimawandel zu tun, auch mit Ihrem Projekt. Wie ist das mit den Menschen, die dann auf dem Land leben? Die Landbevölkerung, versteht die das auch? Oder sagt die, naja, dadurch, dass hier Wälder abgeholzt werden, könnte ich aber Geld verdienen?
Ja, diese Leute im ländlichen Bereich, die in der Nähe des Waldes wohnen insbesondere, sind auch eine wichtige Zielgruppe unseres Projektes. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit richtet ihre Bemühungen ganz besonders auf diese Klientel. Wir versuchen, Einkommensmöglichkeit aus der Bewirtschaftung des Waldes zu entwickeln und damit das Interesse der Bevölkerung am Schutz und am Wiederaufbau des Waldes zu fördern. Denn was einen Nutzen bringt, das schützt man natürlich auch und damit wird auch dem Klimawandel entgegengewirkt. Gleichzeitig verbessert das natürlich die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung.
Ist das Projekt, was Sie in Indonesien machen, einmalig oder macht das Ihre Gesellschaft auch weltweit?
Projekte dieser Art oder ähnlich strukturiert gibt es an vielen Plätzen und in vielen Ländern dieser Welt. Das Projekt in Indonesien ist insofern etwas Besonderes, weil wir auf verschiedenen Verwaltungsebenen gleichzeitig arbeiten. Also die Erfahrungen von der unteren Ebene aus dem Wald sozusagen auch nutzen, um die Kollegen im Ministerium zu beraten und daraus tragfähige Strategien abzuleiten. Also insofern, ja, es gibt ähnliche Projekte weltweit, aber jedes Projekt hat so seine Spezifika.
Sie haben eben gesagt, das ist ein langwieriges Projekt, insbesondere was die Aufforstung angeht. Wir haben jetzt 2019. Sagen wir mal, Ihr Projekt wird erfolgreich umgesetzt. Könnte Indonesien also wann davon profitieren? In 10 Jahren, in 20 Jahren?
Naja, jede Aufforstung trägt zur Minderung der Treibhausgase bei, weil diese dadurch gebunden werden. Das heißt, das Profitieren beginnt eigentlich schon mit dem Pflanzen des ersten Baumes. Natürlich muss eine gewisse Größenordnung erreicht werden und dazu hat Indonesien durchaus nennenswerte Flächenreserven, insbesondere Brachflächen oder ehemals genutzte Flächen, die aufgeforstet werden könnten. Und angesichts der riesigen Areale, die hier in Rede stehen, könnte Indonesien weltweit gesehen einen ganz nennenswerten Beitrag leisten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Sehen Sie das auch oder ist das nur ein frommer Wunsch?
Das sehe ich auch, denn wir können natürlich durchaus Fortschritte verzeichnen und Wirkungen erkennen. Wir stellen fest, dass bestimmte Bewirtschaftungskonzepte draußen umgesetzt werden, dass Trainingsveranstaltungen, die wir durchgeführt haben, auch zu einem Umdenken und zu einem Strategiewechsel führen und dass letztendlich auch die Lebensbedingungen sich verbessern in entlegenen Gebieten des Landes für die örtliche Bevölkerung.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Mein Freund der Baum. Hilft Aufforsten dem Klima?
Der Klimawandel kann durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung. Zu dem Schluss kommen Forscher der ETH Zürich. Laut der Studie könnten bis zu 1 Milliarde Hektar Land mit Bäumen bepflanzt werden, ohne dass Städte oder Agrarflächen beeinträchtigt würden. Dietrich Karl Meurer hat sich das genauer angehört.
So this is what you have today. And by just like
Der Ökologe Jean-François Bastin sitzt in der Technischen Hochschule ETH Zürich vor seinem Computer und erklärt eine Landkarte auf dem Bildschirm. Auf der Karte sind die Flächen mit unterschiedlich grünen Schattierungen angezeigt, ganz ähnlich wie bei einer Karte, mit der beim Wetterbericht die Temperaturen dargestellt werden, nur viel detaillierter.
So what you see here, each pixel which is colored.
Also hier sehen Sie lauter farbige Pixel von weiß bis grün. Das stellt die Dichte des Baumbestands dar. Wenn es hier also etwas heller ist, bedeutet das, dass Sie hier die Anzahl der Bäume ein wenig erhöhen könnten, um 10 oder 20%. Die Karte ist das Ergebnis einer Studie, die nun im renommierten Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. Der 33-jährige Belgier Jean-François Bastin ist einer der Autoren. Grundlage ist, was jeder im Biologieunterricht lernt. Bäume nehmen Wasser und das für den Klimawandel verantwortliche Kohlendioxid auf und wandeln es in der Photosynthese in Zucker und Sauerstoff um. In ihrer Studie haben die Forscher nun genau berechnet, welche Flächen weltweit im Kampf gegen den Klimawandel für die Aufforstung zur Verfügung stehen würden. Jean-François Bastin.
Wir
können etwas weniger als 1 Milliarde Hektar bepflanzen. Das entspricht etwa der Fläche der USA und würde etwa 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff binden. Das ist etwa ein Viertel von dem, was wir heute in der Atmosphäre haben. Gemeinsam mit den derzeit rund um den Globus existierenden Waldflächen von 2,8 Milliarden Hektar bestünde das Potenzial, 2/3 der von Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen aufzunehmen. Durch Aufforstung könne man das vom Weltklimarat beschlossene Ziel erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bäume pflanzen sei damit das wirksamste Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, so Jean-François Bastin. In Sachen negativer Emissionen, also des Abbaus von Kohlenstoff aus der Atmosphäre, ist das wirklich die unglaublichste Waffe, die wir in unseren Händen halten. Und es ist eine Technologie, die für jedermann zugänglich ist. Aber natürlich können wir dennoch nicht einfach weiter fossile Brennstoffe so verwenden und uns so ernähren, wie wir es bislang tun. Wir müssen die Art und Weise, wie wir leben, in Frage stellen. Zusätzliche Bewaldung ist der Studie zufolge am ehesten in den flächenreichen Ländern möglich, also Russland, Kanada, den USA, Brasilien, Australien und China. Bei der Aufforstung im Kampf gegen den Klimawandel müsse man jedoch schnell vorgehen, sagt Jean-François Bastin, denn es dauert Jahrzehnte, bis die Wälder ihr volles Potenzial als CO2-Speicher entwickelt haben.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Mein Freund der Baum. Hilft Aufforsten dem Klima?
In Russland gibt's ja unendlich große Wälder und entsprechend viel Holz. Damit lässt sich natürlich auch gutes Geld verdienen. Allerdings ist das Land auch so groß, dass da keiner den richtigen Überblick hatte. Die Folge: Bäume sind ungeprüft geschlagen worden und einige Menschen haben damit gutes Geld verdient. Da ist eine richtige Holzmafia auferstanden und hat sich entwickelt. Zwar gibt's inzwischen Ausfuhrzölle und die Abschlagmengen sind zurückgegangen, aber undurchsichtig bleibt der Holzabbau dennoch.
Russland ist riesig und voller Wald, vor allem im Nordwesten an der Grenze zu Skandinavien und im Osten, da in Sibirien und weiter noch im fernen Osten vor Wladiwostok. In diesen drei Regionen wird Holz geschlagen, lange Zeit meistens illegal. Denn nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte die russische Gesetzgebung die Holzwirtschaft vernachlässigt. Gerade der Osten ist wild und weit und niemand hatte wirklich ein Auge drauf, wer da was schlägt und exportiert. Und diejenigen, die ein Auge drauf hatten, lebten gefährlich. Die Holzmafia ließ sich nicht gerne auf die Finger schauen. Im Jahr 2006 veröffentlichte der WWF einen Bericht, in dem es hieß, in Russlands Osten lassen die Chinesen so viele Bäume schlagen, dass es dort wohl bald keinen Wald mehr gibt. 10 Jahre später veröffentlichte die New York Times einen Artikel, der in eine ähnliche Richtung ging. Der Holzverkauf war lange eine Branche, mit der sich ab den unruhigen Zeiten der 90er Jahre gut und verlässlich Geld verdienen ließ. So blieb das bis ins Ende der 2000er Jahre hinein. Die Lizenz kriegte, wer genug Geld zahlte. 2008 dann hatte Russland Ausfuhrzölle aufs Holz erhoben. Und siehe da, der Holzexport ging zurück. Von 12 Millionen Kubikmeter auf nur noch 8 pro Jahr. Proteste gegen den Raubbau gab und gibt es, aber sie sind klein. Es ist schwer und auch gefährlich, an Informationen zu kommen. Es gibt nur wenige unermüdliche Aktivisten, für die es beschwerlich ist, bis in die Tiefen des russischen Waldes vorzudringen. Und selbst wer bis zu den Holzfällern durchkommt, läuft Gefahr, dort von den privaten Sicherheitsdiensten aufgegriffen zu werden. Dann lautet ein russisches Sprichwort: Der einzige Staatsanwalt in der Taiga ist der Bär. Seit einigen Jahren ist der Schwarzmarkt ums Holz trotzdem kleiner geworden. Das hat mit einer verbesserten Gesetzgebung zu tun. Und damit, dass sich die großen Konzerne nicht mit dem russischen Staat anlegen wollen. Denn Präsident Putin sagt entsetzt, es ist eine räuberische Wirtschaft. Dagegen angehen müssen aber die betroffenen Regionen, um die Forstwirtschaft transparenter und effizienter zu organisieren. Hin wie her bleibt die starke Abholzung von Russlands Wäldern ein Problem. Ein ganzes Ökosystem kann dadurch vernichtet werden. Teilweise wird zwar wieder aufgeforstet, aber das reicht nicht. Es gibt aber noch ein viel größeres Problem, und das sind die Waldbrände in Sibirien und im Fernen Osten. Zurzeit brennen mal wieder die Wälder um Krasnojarsk, Irkutsk und Jakutien. Die Folgen dieser jährlichen Brände, so Umweltschützer, sind weit schwerwiegender als die der Abholzung.
Aber der Kampf gegen die Holzmafia in Russland geht trotzdem weiter. Zu hören war das im Beitrag von Sabine Stöhr. Und es ist auch das Thema. Mein Freund, der Baum. Hilft Aufforsten dem Klima?
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.